Wir sind jetzt eben bei etwas über 60 Hotels. Also wir sind schon gut vorangekommen, das kann man sagen. Aber ernst gesprochen jetzt, Marktführerschaft, das sagt man schnell. Aber das dauert natürlich auch, bis man es erreicht. Und das ist eher ein Langstreckenrennen, was wir hier haben. Und natürlich treten wir auch gegen Wettbewerber an, die schon lange im Markt sind, auch tolle Produkte haben, eine tolle Performance zeigen. Das bekommt man nicht geschenkt. Im Moment haben wir etwa 23% Eigentumsbetriebe, demgemäß eben dann 77 in der Pacht. Unser Ziel ist ja 50-50.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Das Eigentum zieht jetzt nach. Erik Friemuth hat ein großes Ziel. Er will mit Premier Inn Marktführer im Budgetsegment werden. Der CEO der Hotelkette hat eine große Pipeline. 38 unterschriebene, aber noch nicht eröffnete Häuser, darunter die Nummer 100 in Berlin. Premier Inn gehört zur englischen Whitbread-Gruppe. Dort ist Premier Inn bereits Marktführer oder, wie Erik es sagt, eine Haushaltsmarke. Mit 84.000 Zimmern fest im Blick die 100.000. Wir sprechen über die Berechenbarkeit als DNA des Konzeptes, über den Verlust, der sich 2025 in ein Plus drehen soll, über Skaleneffekte bei großen Marken, den Wert von Marktforschung. Erik erklärt die Ankauf- und Pachtstrategie von Premier Inn, gibt seine Geheimtipps preis, wo er gern noch Hotels hätte. Es geht um die Konkurrenz bei der Expansion, um große Bettdecken und Kleiderbügel. Bevor es in den Podcast geht, schnell noch Tickets sichern für die Real Estate Mitteldeutschland am 24. Juni in Leipzig, dem größten Standortkongress für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auch hier ist Premier Inn vertreten. Keynote-Speaker ist in diesem Jahr René Adler, Ex-Torwart, Nationalspieler, heute erfolgreicher Unternehmer. Und jetzt viel Spaß mit Erik. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Partner der heutigen Folge. Ihr Projekt steht, doch der Ausgleich fehlt. Die Airport Development hat die Lösung. Zertifizierte Ökopunkte, direkt anrechenbar in Sachsen-Anhalt und Sachsen. Ganz ohne eigenen Flächenaufwand. Schnell, transparent, genehmigungsbereit. Alle Infos auf ökopunkte-ost.de und in den Shownotes. Informieren Sie sich jetzt und sichern Sie sich Ihre unkomplizierte Kompensationslösung. Immobilieros Podcast in Frankfurt am Main in einem Hotel und zwar in einem Premier Inn und damit Klappe die dritte für Premier Inn im Immobilieros Podcast. Hallo Erik Friemuth, CEO von Premier Inn Deutschland.
Liebe Yvette, herzlich willkommen hier bei Premier Inn heute an der Messe.
Ja, so, also jeder, der den Podcast hört, weiß, ich habe schon mit Inge van Ootegem, ich hoffe, sie verzeiht mir, wenn ich es wieder falsch ausgesprochen habe, und mit Chris Sauer Podcast gemacht. Die Links zu dem Podcast finden sich da wieder in den Shownotes, wer alles nochmal nachhören möchte. Heute, Erik, bin ich sehr froh, dass du da bist. Du bist seit Januar 2024 in der Position des CEOs,
genau.
Richtig?
Ja.
Und du hast zum Antritt gesagt, Ziel ist die Marktführerschaft.
Ja.
Wie weit bist du denn gekommen?
Nichts Geringeres war groß genug. Nein, also genau, ich bin seit 24 hier. Das macht unheimlich viel Spaß, tolles Team, super Aufgabe. Wir sind ja die Tochter eines größeren Hotelkonzerns aus England. Die Whitbread-Gruppe, Premier Inn in England, gibt's 840 Mal, ist eine totale Haushaltsmarke, uneingeschränkter Marktführer mit 30% plus Marktanteil. Und die haben sich vor vielen Jahren gesagt, Mensch, wir wollen nach Deutschland. Die sind bis jetzt nur in England und mit einem Joint Venture im Nahen Osten. Aber die brauchen noch weitere Märkte, weil England dann irgendwann auch erobert war. So, dann sind die nach Deutschland gegangen in 2015. Wir sind schon 10 Jahre alt jetzt hier in Deutschland. Und haben einen tollen Aufbau gemacht und immer mit der Devise, wir wollen im Budget-Segment Nummer 1 werden. Und das hat mich gereizt. Ich muss sagen, ich bin 2014, habe ich meinen Arbeitgeber das letzte Mal gewechselt, also vor 10 Jahren, jetzt auf 2024 bezogen. Und da bin ich oft nach England gefahren, weil wir da eine Übernahme gemacht haben. Und da habe ich damals immer in einem Premier Inn Hotel geschlafen und fand das damals schon ein tolles Konzept, weil es ehrlich ist. Es verspricht nicht mehr, als es ist. Es ist nicht übertrieben fancy oder was auch immer. Es möchte, dass du dich gut erholst, gesunden Schlaf hast und morgens genau gut gelaunt das Haus verlässt. Und ich glaube, das hatte oder hat Potenzial. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, das habe ich Lust zu machen. Und seitdem bin ich hier. Und das Ziel hat sich nicht geändert.
Gut, wie weit kommst du, wie bist du denn vorwärts gekommen mit der Marktführerschaft? Das ist ja die Frage.
Ja, naja, gut, wir haben, als ich kam, hatten wir etwas über 50 Hotels. Jetzt haben wir etwas über 60 Hotels. Wir haben 3 Schwerpunkte. Den Markenaufbau nach wie vor. Wir sind zwar jetzt schon ein bisschen bekannter, aber müssen noch viel tun. Das zweite maßgeblich, wir müssen mehr Umsatz machen, damit wir profitabel werden. Wir haben ja gerade unsere Ergebnisse veröffentlicht, haben immer noch einen Verlust gemacht, aber die Verluste enorm reduziert im letzten Jahr und glauben auch jetzt im laufenden Geschäftsjahr das erste Mal profitabel zu werden. Und dann der dritte Punkt, Kapazität. Und wir sind jetzt eben bei etwas über 60 Hotels. Also wir sind schon gut vorangekommen, das kann man sagen. Aber ernst gesprochen jetzt, Marktführerschaft, das sagt man schnell. Aber das dauert natürlich auch, bis man es erreicht. Und das ist eher ein Langstreckenrennen, was wir hier haben. Und natürlich treten wir auch gegen Wettbewerber an, die schon lange im Markt sind, auch tolle Produkte haben, eine tolle Performance zeigen. Das bekommt man nicht geschenkt. Wir arbeiten hart jeden Tag und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen, wenn wir das nächste Mal sprechen.
Ihr habt wie viele Häuser jetzt in der Pipeline? Das letzte, glaube ich, was verkündet wurde, war das 6. Haus in Berlin, Eröffnung 2028, 2029. Genau. Ja. Was habt ihr jetzt wo in der Pipeline? Also bitte nicht alles aufzählen, weil es sind ganz schön viele, aber so ein paar Hotspots vielleicht.
Genau. Ja, wir sind die letzten Jahre nicht so schnell gewachsen, weil während Covid natürlich auch eine gewisse Zurückhaltung da war, Dinge zu unterschreiben. Niemand wusste, wie sich der Markt entwickelt. Aber seit letztem Jahr geben wir auch wieder Gas mit der Roadmap. Und wir haben heute eben 62 geöffnete Hotels und 38 unterschriebene, nicht geöffnete. Also wir stehen Stand heute bei 100 Hotels, das 100. in Berlin, in unserer Hauptstadt. Natürlich schön. Berlin ist eine super Destination. Unsere Häuser entwickeln sich da außerordentlich gut. Also insofern sind wir froh, dass wir da mehr Hotels auch landen können.
Okay, gehen noch mehr in Berlin?
Weil ich denke schon.
Ja. Ich finde, 6 Häuser dann in Berlin ist schon eine ganze Menge, oder?
Ja, jetzt muss man sagen, wir unterscheiden uns ja ein bisschen vom Wettbewerb in dem Sinne, dass wir unterschiedliche Größen auch gut betreiben können. Also es gibt ja Wettbewerber, die fangen erst bei 300 oder 400 Hotels an. Die haben dann vielleicht auch fast 1000 Hotels in Städten wie Berlin. Das finden wir auch gut. Aber wir können auch kleinere Standorte betreiben. Also mehr als 100 Zimmer sollen es schon sein. Und idealerweise operieren wir so um 200 Zimmer. Und dadurch ergeben sich für uns mehr Standorte, absolut. Und ich kann jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, für wie viele Hotels Berlin gut ist. Aber wir haben ja natürlich einen tollen Plan entwickelt. Und ich würde mal sagen, also das 3- bis 4-fache, glaube ich, geht schon, ohne dass ich da jetzt ein großes Risiko eingehe.
Okay, gut. So, Marktführer in dem Hotelsegment ist Ibis, richtig?
Ja, nicht ganz. Also es kommt immer darauf an, woran misst man Marktführerschaft. Aber wir gehen nach Zimmern, weil das irgendwie der objektivste Maßstab ist. Viele unserer Wettbewerber veröffentlichen ja auch nicht oder nur im Teil einer Konzernveröffentlichung. Wir gehen nach Zimmern und da muss man sagen, ist B&B der Marktführer. Auch mit ordentlichem Abstand. Und dann kommen Ibis und Motel One ungefähr gleich. Und wenn man jetzt unsere noch nicht eröffneten Hotels dazu zählt, das ist natürlich ein bisschen geschummelt, das ist mir klar. Aber dann sind wir etwa so groß wie Motel One und Ibis. Die haben natürlich auch Hotels noch in der Pipeline, also die wachsen ja auch weiter. Aber wir wollen unsere Bemühungen verstärken und ich glaube, es ist fair zu sagen, dass wir am schnellsten wachsen, wenn man jetzt mal B&B ausklammert. Weil die ja noch pragmatischeres Geschäftsmodell haben als wir. Aber wir sind gut unterwegs und fühlen uns auch wohl mit dem Wachstum, das wir im Moment
haben. Das heißt, ihr geht dann auch in das Battle zum Beispiel mit Konkurrenz, wenn es um Projekte geht? Also
Na klar, oft sind wir nicht der Einzige, der sich um den Standort bewirbt. Und wir verlieren auch Standorte leider, weil wir dann glauben, dass der Standort nicht die Wirtschaftlichkeit hergibt, die die Wettbewerber da sehen. Das ist so im Leben. Wobei ich sagen würde, die Rate, mit der wir Standorte gewinnen, hat sich über die Zeit erheblich erhöht. Und ich glaube, dass wir auch sehr wettbewerbsstark sind. Nicht nur, weil wir in Deutschland natürlich jetzt auch bekannter sind und die Leute verstehen, welches Produkt wir vermarkten und dass das Erfolg hat, die Gäste das mögen, wirtschaftlich ist, wir ein sehr zuverlässiger Partner auch sind. Aber ehrlicherweise spielt natürlich auch die Mutter eine Rolle. Dahinter steht eine börsennotierte Gesellschaft. Whitbread als Konzern hat eine super saubere Bilanz, viel Eigenkapital, sehr wirtschaftlich. Wir sind einfach ein toller Partner für Projektentwickler wie auch für Eigentümer, wenn es um Pachtverträge geht.
Mhm. Wenn du dir was wünschen könntest, in welcher Stadt würdest du gerne einen Premier Inn sehen?
Ja gut, wir haben natürlich ja gerade schon über Berlin gesprochen. Ich komme aus Hamburg, also Hamburg finde ich auch ganz toll. Aber wenn man jetzt mal kleinere Standorte nimmt oder über Geheimtipps spricht, in Anführungsstrichen.
Hören ja dann alle.
Also sowas wie Osnabrück finden wir auch ganz gut, weil das ein guter Mix ist. Da kann man natürlich etwas kleinere Hotels dann, aber auch sehr wirtschaftlich betreiben. Trier ist, glaube ich, auch eine Stadt, die ein bisschen unterschätzt ist als Standort. Also da ergeben sich für uns Möglichkeiten abseits der üblich Verdächtigen, denn die Top 6, 7 Städte hat natürlich jeder drauf, ist ja klar. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir von den A-Städten weggehen und nur noch in C-Städten unterwegs sind. Wir sind in der Tat recht breit unterwegs und wir werden auch oft gefragt, Mensch, welche Strategie verfolgt ihr? Unsere Strategie ist, die besten Standorte zu finden. Und natürlich ist das ein Spiel, bei dem man pragmatisch und opportunistisch sein muss. Dort, wo die Standorte aufgehen, da muss man sich entscheiden, wollen wir da hin oder nicht. Und so macht unser Property-Team das auch um Chris Norman Sauer und vormals ja Michael Hartung, der gerade jetzt in Rente gegangen ist. Und Chris Norman Sauer hat ja den Bereich übernommen. Da sind wir toll aufgestellt im Property-Bereich. Also die sind nah am Markt. Die kennen die Leute, die Projekte finden und uns zuführen können. Wir sind gut vernetzt. Also ich bin sehr zufrieden, wie das bei uns läuft.
Das ist schön.
Im Zugewinn neuer
Objekte.
Ein Lob
an das ganze Team. Das hören doch alle gern. Das werden wir dann mal groß schreiben. Ich las, in Sindelfingen habt ihr eine Projektentwicklung mit Baugenehmigung in diesem Jahr gekauft. Wie ist denn bei euch das Verhältnis Neubau, Übernahme? Gibt es sowas überhaupt? Konversion?
Ja, gibt es.
Also Neubau, okay, haben wir abgehackt. Gibt's ja.
Genau, Neubau machen wir natürlich. Wir haben in der Tat auch Projekte übernommen. Wir haben auch Projekte übernommen, wo unser Projektentwickler ans Ende gekommen ist. Also natürlich
die entwickelt ihr selbst weiter.
Die entwickeln wir dann selbst weiter. Also es ist ein schwieriger Markt im Moment, muss man sagen. Und das ist immer noch aus der Covid-Zeit natürlich, dann die Hochzinsphase. Also es drücken mehrere Faktoren immer noch auf den Markt. Wir hoffen natürlich jetzt, dass durch die neue Bundesregierung die Rahmenbedingungen sich verbessern und der Markt wieder anspringt. Aber man muss pragmatisch sein und auch ein Stück weit ins Risiko gehen. Das sind wir bereit zu tun. Und wir haben am Anfang unserer Zeit in Deutschland natürlich übergreifend bestehende Objekte übernommen, dann im Pachtverhältnis. In der Zwischenzeit haben wir natürlich auch eigene Eigentumsentwicklungen gemacht und auch Hotels gekauft. Und wenn man jetzt guckt, wie das ist auf dem Bestand, im Moment haben wir etwa 23% Eigentumsbetriebe, demgemäß eben dann 77 in der Pacht. Unser Ziel ist ja 50-50. Und wenn man jetzt die Roadmap eben mit reinnimmt, dann sind wir jetzt schon bei 40 oder etwas über 40% Eigentum. Also man sieht, das Eigentum zieht jetzt nach, aber gleichzeitig wachsen wir auch in der Pacht, weil insgesamt natürlich das Portfolio wächst.
Mhm. Ja, weil wenn man sich so mit verschiedenen, gerade Service-Apartment-Betreibern unterhält, dann sagen die immer, ja, ich kann jetzt mit 15 Projektentwicklern irgendwas unterschreiben und das wird dann sowieso nichts. Du hast das jetzt gerade so in einem Halbsatz gesagt, dass ihr auch Projekte von Projektentwicklern übernommen habt, die ans Ende gekommen waren. Das wird es jetzt in Zukunft so nicht mehr geben? Sind wir da schon über die Schwelle drüber oder?
Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Also ich habe ja vorher Leisure-Hotels gemacht im Ausland. Deswegen bin ich jetzt nicht der größte City-Hotel-Experte Deutschlands, was den Immobilienbereich angeht. Seitdem ich hier bin, höre ich, die Talsohle ist durchschritten. Also das scheint eine längere Talsohle zu sein, in der wir uns befinden. Wir haben auch Projekte verloren, um klar zu sein. Also wir haben einige übernommen, aber wir haben auch Projekte verloren, Wir tun unser Bestes. Ich glaube, eben durch die Finanzkraft, die wir haben, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, auch in einer solchen Phase zu profitieren. Hoffentlich haben wir die Talsohle durchschritten. Wie gesagt, durch neue Rahmenbedingungen, vielleicht entsteht dann eben ein neuer Impuls, der den Markt anspringen lässt. Wäre toll. Wir können es gebrauchen.
Vielleicht sagst du noch mal was zu dem Mutterkonzern, damit das allen noch mal so ein bisschen deutlicher ist. Weil du hast zwar vorhin so ein paar Zahlen kurz genannt, aber vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher.
Ja, die Whitbread-Gruppe kommt eigentlich aus dem Brauereibereich. Ist eines der ältesten Unternehmen Englands. Also älter als die Französische Revolution oder die Gründung der Vereinigten Staaten. Wir sind 1742 oder so gegründet, wenn ich es richtig erinnere. Der Herr Whitbread hat damals ein Brauereiverfahren entwickelt, das übertrieben ausgedrückt vielleicht dem entspricht, was der Herr Ford für die Automobilkonstruktion entwickelt hat. War damit sehr erfolgreich, Riesenbrauerei. Die haben dann Gasthöfe Brauerei Ausschenke dann in ganz England aufgebaut und haben irgendwann hatte ein kluger Kopf die Idee, auf einem Parkplatz ein Inn, also die Möglichkeit zur Übernachtung aufzubauen.
Macht ja Sinn, wenn man viel getrunken hat.
Ja, genau, weil man dann viel getrunken hat und vielleicht hat man es weiter nach Hause oder was auch immer. Auf jeden Fall haben die dann festgestellt, dass ja die Renditen sehr viel stärker sind in dem Übernachtungsgeschäft als in dem Bewirtungsgeschäft. Dann ist eben diese Hotelkette Premier Inn entstanden. Dann hat es nochmal eine Akquisition in England gegeben. Dadurch ist eigentlich dann auch erst die Marke Premier Inn entstanden. Und heute ist es eben eine Hotelkette mit 840 Hotels. Wir haben auch immer noch Restaurants in England. Aber wir haben gerade ein Programm laufen, weil bei uns oft das Hotel angeschlossen ist an ein Restaurant, dass wir sogar bestehende Restaurants jetzt konvertieren in weitere Hotelzimmer. 840 Hotels, 84.000 Hotelzimmer in England. Die Pläne gehen bis an knapp 100.000 im Moment. Also auch in England kann man noch wachsen. Und es ist eine ganz klare Haushaltsmarke. Jeder kennt Premier Inn. Ich sage immer, jeder hat da schon geschlafen, außer der Königsfamilie wahrscheinlich. Und das ist auch die Struktur des Marktes. Der englische Markt ist sehr stark dominiert durch zwei Marken. Uns und Travelodge. Wir sind klarer Marktführer mit 30% plus Marktanteil. Und der deutsche Markt zum Beispiel dagegen ist ganz anders strukturiert. Wir haben mehrere mittelgroße Spieler, würde ich sagen. Und dann eben auch natürlich viele kleinere Marken. Das ist für uns eine Chance, weil wir nicht gegen große, starke Player anlaufen müssen. Auf der anderen Seite ist der Markt eben auch nicht so strukturiert, dass er vielleicht einen großen Marktführer zulässt, weil die Kunden eben auch diese Breite an Marken und diese Breite an Auswahl schätzen. Vielleicht ist das auch ein struktureller Unterschied.
Mhm. Ja, apropos schätzen. Also es gibt ja unfassbar viele Brands, die dann Unterbrands haben und es gefühlt gibt's ja jeden Tag was Neues.
Ja, das stimmt.
Und es schließen sich alle irgendwie zusammen und kooperieren. Und also es ist sehr, sehr schwer, finde ich, für jemanden, der jetzt nicht im Hotelbereich arbeitet, da Schritt zu halten.
Na gut, ich würde jetzt sagen...
Gibt's von euch auch ein Unterbrand bald? Also entwickelt ihr auch gerade noch so nebenbei?
Ja, also ich komme ja aus dem Markenbereich ganz ursprünglich. Und ich bin eher ein Monomarken-Fan. Also man kann ja unterschiedliche Philosophien vertreten. Ich habe lange bei Vodafone gearbeitet, eine Megamarke, super stark. Und man hat natürlich enorme Skaleneffekte, wenn man eine große, tolle Marke hat. Dann bei der TUI war das so ein Mischmasch. Da haben wir dann die Marken gebändigt, haben viele Marken konsolidiert, haben uns auf wenige Marken fokussiert. Das hat sich auch ausgezahlt. Und natürlich Premier Inn mit einer Marke jetzt hier in Deutschland. Klar, wir haben keine Absicht, jetzt den Markt zu segmentieren durch das Angebot unterschiedlicher Marken. Es gibt in England eine andere Marke, Hub, bei Premier Inn. Also das ist nicht eine völlig eigenständige Marke, sondern eine Marke, die auch unter dem Dach von Premier Inn funktioniert. Ist eine Marke für sehr große Städte, sehr teure Innenstadtlagen, nochmal kleinere Zimmer. Ein starker automatisiertes Gästeerlebnis, dadurch hocheffizient. Ich kann mir vorstellen, dass wir das in Deutschland auch ausrollen. Das hängt ein bisschen auch am Standort. Da komme ich zurück auf das, was wir vorher gesagt haben. Man muss eben flexibel bleiben. Wenn wir einen geeigneten Standort finden oder glauben, dort mit Premier Inn nicht so erfolgreich sein zu können, kann das sein. Aber wie gesagt, im Kanon mit der Hauptmarke Premier Inn, das bleibt auch unsere Hauptmarke, Und ich glaube, da tun wir gut dran.
Du hast es gerade erwähnt, du warst für die Marketingstrategie der TUI Group verantwortlich, richtig?
Ja, ich habe zwei Sachen gemacht. Ich habe Marketing, Vertrieb und Kundenservice gemacht für die Reiseveranstalter der TUI-Gruppe und parallel dazu mit einem Kollegen die Hotels der TUI-Gruppe geführt. TUI hat ja über 400 Hotels und der Kollege von mir hat sich um die Joint Venture gekümmert und ich habe mich um die eigenen Hotelmarken gekümmert, also da, wo wir eine Ende-zu-Ende-Verantwortung hatten als TUI.
Okay, dann die Frage jetzt vor allen Dingen, also Marketing. Wir hatten es gerade, ganz viele Brands. Ihr seid eins davon. Wenn wir jetzt hier auf die Straße gehen, haben wir gefühlt, also an der Frankfurter Messe, jedes Haus ist ein Hotel.
Ja, das liegt an der Messe, glaube ich.
Ja. Wie positionierst du da Premier Inn? Hast du da, als du angefangen hast bei Premier Inn, sofort 5 Ideen gehabt und gesagt, das müssen wir jetzt anders machen?
Ja gut, man muss aufpassen, wenn man wo anfängt, dass man nicht zu viele Ideen hat, denn man kennt ja auch viele Dinge noch nicht so richtig und da tut auch Demut ein bisschen gut am Anfang. Aber natürlich entwickelt man idealerweise, wenn man reinkommt, schnell dann auch ein paar Dinge. Und ich glaube, das Schöne ist, dass wir sehr schnell gesehen haben, die Positionierung von Premier Inn in England fokussiert sich ja auch auf Schlaf und das Bett. Wir haben hunderte von Kunden, die jede Woche unsere Betten kaufen in England, weil die so begeistert davon sind. Die sind auch super. Und wir haben gesehen, in Deutschland ist das Thema Schlaf und das Thema Zimmererlebnis in unserem Segment eigentlich unbesetzt. Also da geht es viel um das, was um das Hotel herum passiert oder um ein aufregendes Barerlebnis oder andere schöne Dinge. Und das ist auch alles legitim. Aber für uns haben wir dann formuliert, das Zimmer und der Schlaf, das sind wir, dafür stehen wir. Das ist schon angelegt, wenn wir ein Hotel bauen, dass wir darauf achten, besonders dicke Wände zu haben. Wir haben Teppich, das reduziert auch nochmal das Geräusch. Wir haben ein Pillow-Menü, wir haben wirklich fantastisches Bett mit einer super tollen Matratze. Natürlich Blackout-Curtains und so weiter und so fort. Jetzt kann man sagen, ja, das haben die anderen ja auch alle. Aber wir haben das, glaube ich, doch schon besonders gut. Und wer bei uns war, und das sehen wir auch aus der Marktforschung, gibt uns das auch zurück. Also sagt, ja, das ist ein tolles Hotel, das Bett ist super, das Schlaferlebnis ist toll. Und da haben wir uns positioniert. Und ich glaube, da stehen wir auch genau richtig, weil das Produkt aus England schon grundsätzlich sich darauf fokussiert hat. Und wir schlachten das jetzt noch mal stärker aus. Nicht nur, wie gesagt, aus dem Thema Bau heraus oder wie wir das Zimmer gestalten, sondern auch in der Marketing-Story. Wir haben ja eine Podcast-Serie zum Thema Schlaf. Wir haben eine Expertenrunde, wo wir Leute zusammenbringen und über das Thema Schlaf sprechen. Schlaf ist ein großes gesellschaftliches Thema. Die Presse ist voll davon. Die Leute leiden unter Schlafstörung. Und versuchen zu verstehen, wie sie sich besser über die Nacht erholen. Und ich glaube, wir können nicht nur mit unseren Hotels, sondern auch mit den Dingen, die wir so im ganzen Thema Content-Marketing entwickeln, einen guten Beitrag leisten.
Es fiel gerade das Stichwort bei dir, Marktforschung. Wie wichtig ist das denn? Macht ihr so regelmäßig Befragungen? Und wie kann man bei so einem großen Unternehmen, so kann man da so minimale Dinge skalieren, damit die Gäste sich noch ein bisschen wohler fühlen?
Ja, Gästezufriedenheit ist ein tägliches Thema bei uns. Wir befragen natürlich unsere Gäste. Wir gucken auch auf Portalen, wie gut wir abschneiden. Gott sei Dank haben wir sehr gute Gästebewertungen. Marktführend, würde ich sagen, in unserem Segment. Es gibt eine andere Marke, mit der wir uns Monat für Monat, also um die Nummer 1 streiten. Aber Marktforschung war auch wichtig am Anfang, weil wir aus England ein Produkt bekommen haben. Und ich glaube, die Eingangsvoraussetzung war, das müssen wir nicht groß ändern. Und durch Marktforschung hat man dann eben doch festgestellt, der deutsche Kunde ist ein bisschen anders.
Wie denn?
Die Engländer zum Beispiel schlafen immer unter einer großen Bettdecke. Die Deutschen schlafen gerne als Paar unter zwei Bettdecken. Oder das Thema Kleiderbügel oder das Thema Frühstück. Also wir Deutschen lieben Käse- und Wurstaufschnitt. Den Engländern ist das nicht so wichtig. Die präferieren dafür andere Dinge. Also es gab schon diverse Elemente. Ich würde jetzt sagen, nicht super große Sachen, aber schon Dinge, die, wenn wir sie nicht geändert hätten, möglicherweise dazu geführt hätten, dass Gäste gesagt hätten, Mensch, das fühlt sich mir zu englisch an oder
das, sind ja aber das meistens bin ich genau nicht die gewohnt. Kleinigkeiten.
Genau. Ich fühle mich hier doch nicht so wohl, diese Dinge. Also insofern ist Marktforschung für uns wichtig, die regelmäßige Kundenbefragung ist für uns wichtig, gibt uns immer wieder Impulse und Signale, was wir ändern können. F&B-Konzept haben wir jetzt schon zweimal angepasst, seitdem ich gekommen bin. Auch andere Dinge, wir haben jetzt ein Mini-Supermarkt-Konzept integriert, kommt auch unheimlich gut an. Also man ist schon wie im wahren Leben darauf angewiesen, gute Ideen entweder selber zu haben oder woanders zu sehen und dann eben umzusetzen. Und Marktforschung ist ein hilfreiches Tool.
Mhm. In einem Interview mit der Wirtschaftswoche hast du gesagt, das habe ich gelesen, ich habe laut gelacht tatsächlich, wir sind keine Fünf-Sterne-Bude.
Ja, sind wir ja auch nicht.
Das ist jetzt die Abgrenzung zu den anderen Marken.
Nein, also es gibt immer so ein bisschen den Versuch, wenn Leute von außen, Pressevertreter oder andere Leute, jetzt Freunde, Bekannte, als ich hier angefangen habe bei Premier Inn, die dann sagen, ja, wie vergleicht sich das denn? Und dann, weiß ich, sagt jemand Hyatt oder sonst irgendwas. Und das sind wir natürlich nicht. Wir sind ein im wahrsten Sinne des Wortes ganz normales Hotel. Und da kann man jetzt sagen, oh Gott, ist das langweilig. Das ist ja nur normal. Aber ich glaube, die Leute kommen ja zu uns, weil sie das Bedürfnis haben, Ruhe zu bekommen, sich zu entspannen. Die sind in einer fremden Stadt. Die suchen etwas Berechenbares. Und unser Konzept ist eben berechenbar, gibt denen die Möglichkeit, sich auf andere Dinge zu konzentrieren, als jetzt nur auf uns, weil wir ein anstrengendes, aufregendes Hotelerlebnis sind. Und insofern sind wir eben keine aufregende Fünf-Sterne-Bude, sondern wir sind ein tolles, normales Budget-Hotel-Konzept.
Ist auch immer die Frage, ob man aufregend und Fünf-Sterne jetzt miteinander in Verbindung bringt, aber...
Ja, natürlich gibt es auch sehr beruhigte Fünf-Sterne-Konzepte, aber die sind trotzdem sophisticated, ne, und geben sich Mühe, sich zu differenzieren, was ja auch total in Ordnung ist.
Mhm. Du hast vorhin kurz angeschnitten, ihr habt 2024 stand auch ein Verlust im Buch und ihr wollt das jetzt 2025 anders machen.
Wir haben es schon anders gemacht. Also wir sind jetzt nicht durch die Veröffentlichung unserer Ergebnisse auf die Idee gekommen, die Verluste weiter zu reduzieren.
Sag doch mal ein bisschen, wie geht der Weg dahin?
Ja, also wir haben am 1. Mai ja unsere Betriebsergebnisse veröffentlicht und wir haben die Verluste enorm reduziert. Wir sind im Umsatz sehr gut gewachsen, währungsbereinigt um 24%. Und haben die Kosten nur geringfügig steigen lassen. Das ist dann natürlich eine tolle Kombination, wenn der Umsatz deutlich schneller wächst. Wir haben unsere Verluste reduziert, aber tatsächlich haben wir noch einen Fehlbetrag gehabt. Wir sind ja seit 1. März im neuen Geschäftsjahr und haben auch veröffentlicht, dass wir eine Spanne sehen. Weil wir ein englisches Unternehmen sind, berichten wir in Pfund, also zwischen 5 bis 10 Millionen Pfund positives Ergebnis vor Steuern wollen wir dieses Jahr erreichen. Und Stand heute sind wir da auch auf gutem Wege.
Sehr gut. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Dann wird das also ein furchtbar schönes Jahr 2025, sagst du. Gut. Zum Schluss würde ich gern, ich las, dass du beim Joggen den Kopf frei bekommst, richtig?
Ja, ich laufe mein Leben lang schon. Das ist mein Ding. Jeder hat ja so sein Ding.
Läufst du Marathon?
Und ich bin auch Marathon schon gelaufen. Aber ich bin in früheren Jahren habe ich auch immer geguckt, was für eine Herzfrequenz und Pace und also wie schnell man den Kilometer läuft und so weiter. Das habe ich alles hinter mir gelassen. Ich laufe nur noch zum Spaß. Und
mit Blick nach rechts und links auf schöne Umgebung.
Viele, viele Jahre läuft, weiß man auch genau, wie schnell man war. Da muss man gar nicht auf die Uhr gucken. Das hat man im Gefühl. Ja, das hilft mir. Das hilft mir abzuschalten, ein bisschen Ruhe zu finden und ein bisschen draußen zu sein.
Wie oft schaffst du das in der Woche zu laufen?
Ja, kommt drauf an, so 2-3 Mal die Woche.
Und das sind dann 10 Kilometer, 15 Kilometer?
Ja, unter 10 sind es nie. Manchmal sind es 15, manchmal auch ein bisschen mehr.
Okay, okay. Und was machst du noch, um dich zu entspannen?
Kochen. Damit gleiche ich das Laufen aus. Also
die Kalorien, die durchs Laufen weg sind.
Die Energie wird dann wieder aufgenommen. Ja, ich freue mich treffen, was man so macht. Also, ja.
Also kochen auf jeden Fall.
Kochen mache ich gerne mit der Familie und meine Kinder kochen auch gerne. Unsere Freunde kochen gerne, ja. Wir haben eine offene Küche. Das entspannt mich und ist eine schöne Sache, macht mir Spaß.
So, dann muss ich dich jetzt natürlich auch fragen, ich weiß gar nicht, ob das geht, kannst du undercover in den Hotels schlafen? Gibt es da Kollegen, die dich noch nicht kennen oder schleichst du dich dann mit Basecap rein oder wie machst du das dann? Oder schläfst du prinzipiell in anderen Häusern, um zu gucken, wie es da ist?
Ja, ich bin nicht so ein Typ. Ich finde das schwierig, persönlich auch schwierig, den Teams gegenüber.
In den Hotels zu schlafen, oder?
Ja, in den Hotels schlafe ich natürlich immer super gerne. Aber ich finde das einfach schön, reinzukommen, die Kollegen zu begrüßen. Viele erkennen mich natürlich auch sofort.
Also du machst nicht den Boss undercover. Mit denen Schwätzchen
zu haben, nein, das mache ich nicht. Und das bin ich auch nicht. Wir sind hier ein transparentes, offenes Team. Ich habe ja schon gesagt, wir haben unsere Marktforschung. Ich glaube, wir verstehen schon, ob wir gut vor Gast performen oder nicht. Und ein tolles Gästeerlebnis bringen. Nee, mich erkennt man sofort. Ich bin immer gerne für ein Schwätzchen da. Spreche auch gerne mit Gästen und genau.
Und den Urlaub machst du auch in Hotels oder gehst du dann lieber ins Ferienhaus?
Weil ja, unterschiedlich. Also wie gesagt, ich war ja lange bei der TUI, da ist man natürlich da ein bisschen verwöhnt, ehrlich gesagt. Aber wir machen
da auch gibt's alles sozusagen.
Und wir machen auch gerne Urlaub in Deutschland. Also und wir sind gerne bei Premier Inn zu Gast. Der Familie gefällt das auch gut. Also
ach du, vielfältig. Du machst das auch mit deiner Familie?
Ja.
Und da kannst du trotzdem abschalten?
Doch, kann ich, ja. Konnte ich auch gut bei der TUI. Ich kann eigentlich immer gut abschalten. Ich weiß nicht, ob das eine positive Eigenschaft ist, aber...
Doch, finde ich schon.
Doch, das gelingt mir.
Gut, so, dann haben wir jetzt... fällt dir noch irgendwas ein, was du unbedingt...
Nein, Yvette, das war ganz schön, dass du hier warst. Vielen Dank für deinen Besuch.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Wir treffen uns garantiert wieder, weil...
Das wäre schön, ja.
Dreimal, aller guten Dinge sind drei, aber es geht auch noch ein viertes Mal in Immobilieros Podcast mit Premier Inn. Insofern, lieber Erik, vielen, vielen Dank für das sehr unterhaltsame Gespräch und bis ganz bald.
Ja, gerne, gerne. Bis dann.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.